Vis-à-vis.
Das Verhältnis zwischen der Bundesrepublik und Israel war von Anfang an komplex bis kompliziert. Was hat sich denn seit 2013, seitdem Sie sich das erste Mal mit diesem Verhältnis beschäftigt haben, verändert?
Naja, der Krieg hat natürlich vieles verändert. Er hat eines nochmal richtig hochgebracht, und das ist die Frage nach der Staatsräson, die ja von Angela Merkel 2008 in der Knesset ausgerufen worden ist, die Staatsräson für die Sicherheit Israels. Und in den ersten Tagen und in den ersten Bundestagssitzungen war ja in jeder Rede zu hören, Staatsräson, Staatsräson, Staatsräson. Und die Frage ist natürlich, und das habe ich versucht in diesem neuen Buch zu untersuchen, was bedeutet das eigentlich konkret? Wie sind wir damit umgegangen? Und da kommt man dann zu ganz interessanten Ergebnissen.
Wozu verpflichtet diese deutsche Festlegung den Staat, die Regierung, seine Bürger und Bürgerinnen?
Naja, zum einen hat man im Kanzleramt drei Punkte festgelegt. Der eine war, Israel erst einmal Raum und Zeit zu schaffen, nämlich dass man dort den Krieg führen konnte. Und dann an der diplomatischen Front überall in der Welt Unterstützung für Israel zu organisieren und Verständnis. Und das Dritte waren eben auch konkret Waffenlieferungen. Ich meine, das hat ja eine lange Tradition, die ja schon 1957 begonnen hat und die jetzt dann nochmal ganz neu und ganz konkret umgesetzt wurde. Und außerdem haben wir ja eine jahrzehntelange Sicherheitskooperation, die inzwischen längst zu einer Zweibahnstraße geworden ist. Ich sage nur mal das Stichwort U-Boote, die ja ganz entscheidend dafür sind, dass Israel eine atomare Zweischlagsfähigkeit hat. Also das ist für die israelische Sicherheit von ganz entscheidender Bedeutung.
Diese besondere Solidarität, also diese, die Angela Merkel 2008 in der Knesset beschworen hat, die historische Verantwortung für Israels Sicherheit als Teil der deutschen Staatsräson, hat Deutschland deswegen auch eine besondere Verantwortung, sich, sagen wir mal, mit dem neuen Nahostkrieg auseinanderzusetzen?
Ja, schon. Ich meine, im Kern geht es natürlich um ein Bekenntnis zu der Existenz des Staates der Juden. Und die war ja natürlich, zumindest aus israelischer Perspektive, stark bedroht. Ich war ja selber da zum Auftakt dieses Krieges am 7. Oktober und bin um 6.30 Uhr an diesem Samstagmorgen geweckt worden durch das Geheul der Sirenen und durch zwei Explosionen. Und da war mir sofort klar, du bist wieder einmal im Krieg. Wieder einmal heißt, ich war ja eigentlich da wegen des 50. Jahrestags des Yom Kippur-Krieges. Das war am 6. Oktober. 6. Oktober 1973 ging der ja los. Und damals war ich auch da, beziehungsweise bin dann sofort dahin gefahren als junger ARD-Reporter, Hörfunkreporter. Und an diesem Morgen habe ich dann gedacht, mein Gott, schon wieder.
Sie haben vorhin die Linie der Bundesregierung gezeichnet, die die Bundesregierung seit dem Überfall der Hamas am 7. Oktober gefahren ist. Man hat den Eindruck, dass der Fokus sich verändert hat. Also Bundeskanzler Scholz zum Beispiel hat vor seiner letzten Reise verlangt, mehr humanitäre Hilfe für Rafah, hat sich gegen eine israelische Militäroffensive in Rafah ausgesprochen. Ist das eine Abwendung von der unbedingten Solidarität?
Das ist eine Frage der Interpretation. Ich habe dazu mal in den letzten Tagen geschrieben, dieser Scholz-Besuch war ein einerseits-andererseits-Besuch. Er hat zum einen das gesagt, wir können nicht zusehen, wie Palästinenser den Hungertod riskieren. Wo sollen 1,5 Millionen Menschen hin? Das war eine Aussage. Gleichzeitig hat er aber auch gesagt, Deutschland steht an der Seite Israels. Hamas zu bekämpfen ist ein legitimes Ziel. Es ist ein Spagat, in dem sich die deutsche Politik bewegt. Und während wir hier sitzen, ist ja auch unsere Außenministerin Annalena Baerbock ebenfalls schon wieder dort. Und sie hat noch einmal gesagt, eine Großoffensive in Rafah darf es nicht geben. Und damit sind wir ja im Verbund auch mit vielen anderen Staaten, vor allem mit den Vereinigten Staaten, mit den USA, wo es ja einen bisher unvorstellbaren Konflikt gibt zwischen der Biden-Regierung und der Netanyahu-Regierung, wo selbst amerikanische Kongressabgeordnete sagen, wir müssen die Waffenlieferungen einstellen. Was die Israelis da jetzt gerade machen, ist nicht mit unseren amerikanischen Werten vereinbar. Und Netanjahu hat ja dann darauf reagiert und eine Delegation, die eigentlich dahin fahren sollte, nach Washington zurückgerufen, beziehungsweise hat sie nicht abreisen lassen. Also da sind Konflikte, die vor allem in Amerika überdeutlich sind und die bei uns eben auch jetzt hochkommen. Und das ist eben, wie gesagt, das ist der Spagat, den die deutsche Politik geht und gehen will und vielleicht auch gehen muss, dass sie zum einen sagt, wir stehen an der Seite Israels, und auf der anderen Seite müssen wir eben auch die humanitäre Seite auf der Seite der Palästinenser beachten. Und es geht ja natürlich auch weiter. Denn eines hat die Hamas ja geschafft. Sie hat das Palästinenserproblem wieder auf die Tagesordnung gebracht.
Dieses Szenario im Gazastreifen, das war eigentlich doch abzusehen, wenn man sich auch nur ein bisschen mit der Hamas mal beschäftigt hat. Die provoziert hohe Opferzahlen, um internationalen Druck auf Israel zu produzieren. Ziel ist es, mit diesem genozidalen Hass davon zu kommen und den Krieg nach einem Waffenstillstand als siegreich zu reklamieren. Warum wird darauf so selten hingewiesen und warum verfängt der Hinweis nicht?
Ja, ich meine, das ist ja schon ausführlich getan worden und gerade von der deutschen Politik. Da gibt es ja keinen Zweifel, dass man vor allem in den ersten schrecklichen Wochen das immer und immer wieder gehört hat. Aber wir müssen ganz unbedingt bei diesem Punkt auch auf einen unvorstellbaren Zynismus der israelischen Regierung kommen. Denn, und das beschreibe ich ja in dem neuen Buch ausführlich, es war ja so, dass in den letzten Jahren mit Kenntnis der israelischen Regierung und mit ausdrücklicher Unterstützung Milliarden von Dollar von Katar, dem Emirat Katar, in Richtung Gaza an die Hamas geflossen sind. Und das ging so weit, dass die Beamten des israelischen Sicherheitsapparates die katarischen Emissäre mit ihren Koffern, buchstäblich mit Koffern, mit Millionen Dollar drin, begleitet haben vom Flughafen Ben-Gurion zum Gazastreifen mit dem ganz klaren Ziel, wir unterstützen die Hamas, wir wollen das ausdrücklich, wir nehmen das, also was Sie zu Recht beschrieben haben, ausdrücklich in Kauf mit dem Ziel, dass die Hamas so stark bleibt gegenüber der PLO, der palästinensischen Autonomiebehörde in der Westbank, damit die sich ja nicht einigen können. Zynischer geht es ja nicht. Der frühere Mossad-Chef Yossi Cohen hat vor einiger Zeit mal sogar öffentlich in meinem Vortrag vor einer israelischen Universität gesagt, das sei wohl etwas außer Kontrolle geraten. Er selber ist im Auftrag von Netanjahu nach Katar gereist und hat dort ausdrücklich darum gekämpft und darum gebeten, dass die Kataris ihre finanziellen Zahlungen fortsetzen. Wie gesagt, zynischer kann es eigentlich nicht sein.
Wie könnte denn die Bundesregierung nun auf eine Beendigung dieses Krieges hinwirken? Eine Beendigung, die beiden Konfliktparteien gerecht wird. Ist das überhaupt realistisch?
Nein, das ist nicht realistisch. Also eines ist völlig klar. Mit den vorhandenen Kräften auf beiden Seiten oder auf drei Seiten, ganz wie Sie wollen, oder noch mehr Seiten, wird es keine Lösung geben. Die Netanjahu-Regierung ist nicht bereit, zu einer Lösung für die Palästinenser zu kommen. Und die hochkorrupte, unfähige Regierung in Ramallah und Abbas ist ebenfalls nicht in der Lage, einen Friedensschluss zu machen, auch wenn sie gerade so tut, als wolle sie dabei mitwirken. Solange das so ist, also sagt man auch hier intern in der Bundesregierung für dieses Buch, ist es eine Illusion zu glauben, dass es da jetzt schnell zu einer Lösung kommen wird. Es wird nur dann gehen, wenn es einen kompletten Neuanfang geben wird, sowohl auf israelischer Seite wie auch auf palästinensischer Seite und bei der Hamas natürlich auch. Das ist ja völlig klar. Die Hamas hat ja nach wie vor das erklärte Ziel, Israel zu vernichten. Das hat sie ja auch probiert am 7. Oktober. Und insoweit muss man sich hier vor Illusionen hüten. Also nochmal, es wird nur dann gehen, wenn auch in Israel ein Umschwung einsetzt. Wobei, wenn man dann wirklich zu einer Zwei-Staaten-Lösung schreiten würde, möchte politisch, dann haben wir das Problem, dass die rund 600.000 bis 700.000 Siedler, in den illegalen Siedlungen in der Westbank das unter keinen Umständen hinnehmen werden. Und ich würde befürchten, dass es da zu einem Bürgerkrieg kommen wird, denn die werden freiwillig nicht gehen.
Vergessen wir nicht, auch die Palästinenser haben die verschiedenen Möglichkeiten, einen eigenen Staat zu haben, ja auch immer an sich vorbeiziehen lassen.
Absolut, absolut. Das muss man eben auch ganz klar sagen. Ich habe auch in meiner Washingtoner Zeit live in der ARD übertragen, als ich Rabin, der israelische Ministerpräsident, und Arafat im Garten des Weißen Hauses die Hände geschüttelt haben und Rabin gesagt hat, enough is enough, enough bloodshed, genug Blutvergießen. Wie Sie alle wissen, ist er dann von einem radikalen jüdischen Terroristen erschossen worden. Also es ist probiert worden, es hat aber nicht funktioniert. Und da waren die Palästinenser ganz eindeutig auch nicht dabei. Die waren nicht bereit, ihrer Bevölkerung einmal ganz klar zu sagen, Freunde, mit einer Rückkehr in eure Häuser in Jaffa oder in Haifa, das wird nichts werden. Das Gegenteil wird ihnen ständig erzählt in den Schulbüchern und so, auch in der Westbank. Solange das so ist, muss ich noch mal davor warnen, hier sich irgendwelchen Illusionen hinzugeben.
Vielen Dank, Herr Sonne.
Sehr gerne.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.